Upal ist in eine Gegend gelangt, die weit kleinere Häuser aufweist. Es gehört wenig Beobachtung dazu, um zu erkennen, dass hier eine Stätte der Armut ist. Diese Häuser sind niedrig, eng, viele nur eine Art Hütte. Vor einer solchen steht er jetzt still und blickt prüfend umher. Die Gasse ist leer, keine Menschen sind zu sehen. Er klopft an einer niedrigen Tür aus starkem Holz. Eine Stimme von innen fragt nach dem Störer. Als er seinen Namen nennt, tönt ein unterdrückter Schrei und hastig wird von innen geöffnet. Eine alte, verhärmt aussehende Frau, der Not und Sorge aus allen Zügen sprechen, öffnet und sieht mit dem Ausdrucke höchster, ungläubiger Überraschung auf den Ankömmling. Dann, als sie sieht, dass das Unglaubliche Wahrheit ist, schreit sie auf und fällt ihm um den Hals. Das Mutterherz ist auch auf dieser fremden Welt dasselbe. Upal löst sich sanft aus den Armen der vor Freude laut weinenden Mutter und führt sie sorgsam nach einer halb geöffneten Tür, aus der man besorgte Fragen schallen hört, was geschehen sei. Beide treten ein und schnell schreitet Upal nach einer Lagerstätte, auf der ein gebrechlicher alter Mann ruht. Dieselbe Szene wiederholt sich hier. Upal kniet am Bette seines kranken Vaters. Jetzt beginnt ein Fragen ohne Ende. Upal erklärt und freudiges Staunen zwingt die beiden Alten zum Schweigen, als sie hören, dass er als ein Finder des Orosteines reich zurückkehrt. Upal holt seine Schätze aus dem Gewande und zeigt die Anweisung, die ihn berechtigt, noch weit mehr zu erheben. Groß ist die Freude der alten Leute. Hat doch jetzt alle bittere Not, in der sie sich befanden, ein jähes Ende. Der Vater sieht ihn fragend an. Hast du so getan, wie ich dir sagte? Fragte er leise, als die Mutter in geschäftiger Eile bemüht ist, einige Speisen herbeizuschaffen. Ebenso leise antwortet der Sohn, ich tat's, nur dir verdanke ich den Fund. Doch später davon. Upal gibt der Mutter von seinem Schatze und bittet sie, die besten Speisen zu beschaffen, indessen er bei dem Vater bleiben wolle. Gern willfahrt die Frau und unter vielen Liebkosungen entfernt sie sich, um das Beste einzuholen. Vater und Sohn sind jetzt allein. Der Alte hat sich von seinem Lager erhoben. Eine gewaltige Kraft muss einst diesem nunmehr von Krankheit und Not zerrütteten Körper erfüllt haben. Jetzt, da die Freude, den Sohn wieder zu besitzen, die erloschenen Kräfte erfrischt, ahnt man, wie der Greis als jugendlicher Mann einst gewesen sein muss. Upal gleicht zwar sehr seinem Vater, doch ist er trotz aller Kraft nicht das jugendliche Ebenbild desselben, das unwillkürlich beim Betrachten dieses alten Mannes in mir entsteht. Der Alte reicht dem Sohne die Hand und zieht ihn liebevoll an seine Seite. Hast du viel gelitten in der langen Zeit, die du dort zugebracht? So fragt er in besorgtem Ton. Wild blitzt es auf in den Augen Upals. Der ganze, lang verhaltene Hass spiegelt sich in seinem Antlitz. Und aus tiefster, bitterster Seele ruft er: Unsäglich litt ich. Doch die Pein ist ihnen nicht geschenkt. Sie sollen es noch büßen an einem Tage, den mir Allvater schenken möge. Alle sollen sie es büßen. Alle. Mein Sohn, wer sich selber rächt, entwindet Allvater die Rache. Vergeltung übt nur er im gerechten Maße. Noch ist die erlittene Pein zu frisch in deinem Herzen. Lass durch die Zeit sie lindern, dass friedliche Gedanken in dein Herz einkehren. Upal bezwingt sich und sieht stumm vor sich nieder. Der Alte fährt fort. Es ist so vieles anders geworden seit meiner Jugend, dass ich mich nicht wundern darf, von dir gewiss noch vieles darüber zu hören, wie es jetzt in den Höhlen des Virdu aussieht. Zu meiner Zeit, als unser letzter guter König Maban noch lebte, war es eine Ehre, nach dem köstlichen Orostein zu suchen. Ein Heldenstück, das um seiner Kühnheit wegen unternommen wurde und um der Kräfte, die der Stein besitzt. Das weiße Rot findet sich auch an anderen Stellen von Malona, doch nur hier findet sich in ihm der köstliche Orostein. Niemals wurde Rot und Orostein so gierig früher gesucht. Nie wurde darum ein Mensch geopfert. Die kühnen, freien Männer trotzten damals aus Liebe zum Volke und zum Könige der Gefahr. Jetzt werden die Kriegsgefangenen und die Bürger, die schwere Steuern nicht entrichten können, hineingestoßen und gezwungen. O König Arival, wann wird deine Gier gesättigt sein? Upal knirscht mit den Zähnen, als er diesen Namen hört. Und vor Erregung klingen fast zischend die Worte: Nie wird die Gier dieses Scheusals befriedigt werden. Verflucht sei dieses Haupt von Malona, das das Land aussaugt, die Bürger mordet, das mich um elender Steuer wegen, die wir nicht zahlen konnten, in jene Schlünde führte. Fluch ihm, bis jede Schuld beglichen ist, die er auf sich lud. Hoch richtet sich der Greis auf. Mit traurig ernstem Blick sieht er auf seinen Sohn und in vorwurfsvollem, doch liebevollem Tone sagt er: Upal, König Arival hat mir das Liebste, das ich besaß, hingemordet. Deine Schwester Fedia. Und ich habe ihm nicht geflucht. Allvater spricht: Die Vergeltung ist mein. Lass dir von Arival nicht den Glauben an ihn, den Weltherrn, rauben, der in seiner Weisheit auch solchen König noch auf dem Throne lässt, der dich den Orostein finden ließ und sicher in das Vaterhaus zurückgeführt hat. Mein Sohn, mein Schmerz war groß, als ich Fedia sterben sah, durch Arivals Schuld. Größer wäre er, sehe ich, deine Seele sterben, durch ihn vernichtet. Opal fasst die Hand des Vaters und legt sie als das Zeichen tiefster Ergebenheit auf sein Herz. Mit ruhiger Stimme sagt er: Vater, der Glaube an Allvater hat mich allein erhalten. Ohne diesen wäre ich nicht hier. Ich weiß, ich bin noch auserkoren zu großer Tat und bei meinem Leben. Ich werde sie vollführen. Mit blitzenden Augen hat er gesprochen und besorgt fragt ihn der Alte: Du verbürgst mir etwas, mein Sohn. Was hast du vor? Nichts verberge ich dir, mein Vater. Du sollst alles wissen, alles. Ich muss dir sagen, was ich in den Höhlen des Virdu erfahren habe. Als damals mein Schicksal besiegelt war, dass ich zum Ersatz der nicht entrichteten Steuern gleich einem Leibeigenen nach dem weißen Rot suchen müsse, gabst du, mein Vater, mir deine Erfahrungen kund, welche dir einstens in den Höhlen des Virdu geworden, vielleicht, dass sie mir nützen könnten. Mein Vater, wie reich hat sich an mir deine Fürsorge belohnt, denn jene tiefste Höhle, die du erreichtest, und deren Dasein du als Geheimnis in deiner Brust bisher verschlossest, wohl wissend, wie wenig Glück die Schätze bringen würden, die dort verborgen. Ich fand sie wieder. Es war nicht leicht, sich dahin zu finden. Unzählige Gänge hat man in das Gestein gebohrt, bis jene natürlichen Galerien, weiten Höhlungen und Schluchten erreicht werden, die das Feuer geschaffen und in denen das weiße Rot im Gestein eingesprengt sich findet. Alle künstlichen Gänge kommen noch heute, wie zu deiner Zeit, zu einem unterirdischen Flusse, dessen Oberfläche durch die Glut des nahen Feuers dampft und den du kennst als eine Grenze des Lebens von dem Tode. Unverändert ist noch die gewaltige Felsenhalle, durch die er fließt, das einzige Tor zu den fürchterlichen Tiefen, die von erstickenden Dünsten erfüllt, die Schätze Arivals bergen, das weiße Rot und den Orostein. Wohlbeachtet hatte ich deinen Rat, genau zu berechnen die Zeiten des Meeres, weil die Gefährlichkeit der Dünste mit diesen eng zusammenhängt. In wenigen Tagen wusste ich, dass nur dann die größten Tiefen zu erreichen möglich sei, wenn das hochflutende Meer nicht die giftigen Dünste hindert, auszutreten nach der unzugänglichen Kratergegend Marda, dem Sitz des bösen Dämons Usklom, den zu besiegen Arivals größter Wunsch ist. Ich fand die von dir bezeichnete Stelle an dem unterirdischen Strom und sah mit innigem Dank im Herzen das unbeachtete kleine Zeichen, das du einst in den Felsen grubst, damals nicht ahnend, wie es deinem Sohne zum Retter werden könne. Dieser Stelle gegenüber fand ich auf dem anderen Ufer fast verschüttet den Eingang zu einem Felsengang, den du einst betreten haben musstest, der jedoch nicht beachtet wurde von den anderen Mitsklaven, die gleich mir verdammt waren zu der Zwangsarbeit. Betäubender Dunst schlug mir daraus entgegen, ein Beweis, dass dieser Gang tief ins Innere führen müsse, so dass ich es zunächst aufgeben musste, dort einzudringen. Bald jedoch gewahrte ich, wie nur zur Zeit der Hochflut dem Gange Dunst entschwand und dass es außer diesen Stunden ungefährlich sei, ihn für die Dauer fast eines halben Tages zu betreten. So musste mir die Freiheit winken. Hattest du doch einst als freier Mann an dieser Stätte den Orostein gefunden, doch nicht den ganzen Fund geborgen, sondern ein gutes Teil desselben zurückgelassen, vertrieben von den aufsteigenden Dünsten. Diesen jetzt aufzufinden galt es. Das Gelingen schloss in sich Freiheit und Reichtum. Wohl versehen mit Manga, Werkzeug und mit Nahrungsmitteln, die ihm reichlich werden, wenn der Leibeigene erklärt, eine Todesfahrt zum Zwecke der Entdeckungen zu unternehmen, begab ich mich hinab, besorgt, dass niemand beobachtete, welchen Weg ich nehme. Gut hatte ich die Zeit gewählt. Es war fast Ende der Hochflut, als ich am Eingang des Felsenganges war, dem nur noch leichter Dunst entstieg. Bald ließ er gänzlich nach und frische, reine Luft quoll mir entgegen, als ich den Gang betrat. Nur kriechend kam ich weiter, Felsblöcke wehrten mir den Weg, mühsam musste ich die Hindernisse zur Seite räumen. Endlich erweiterte sich der steil in die Tiefe führende Weg, der stark nach der entgegengesetzten Seite abbog, als wo man allgemein die Schätze sucht. Der Gang teilte sich in zwei Arme. Ich wählte den rechtsabzweigenden. Hattest du mir doch gesagt, dass der andere Arm zu einer endlosen Schlucht führe, aus der für den Abstürzenden kein Entrinnen mehr möglich sei. Wieder musste ich kriechen durch enge Felsspalten und erreichte nun die wunderbare kleine Höhle, die du mir schildertest, wo das weiße Rot aus den Felsen lugte. Du sagtest, am Ende der Höhle sei ein Abgrund, aus dem der giftige Dunst emporsteige, fortgewirbelt von unerklärlichem Luftzuge und wie in einem Schornstein hinaufgesogen würde zu einer Höhe, die dir zu erblicken nicht möglich war. Ich sah den Abgrund, doch stiegen nicht mehr Dünste empor. Die unterirdischen Gewalten des Feuers und Wassers hatten Änderungen geschaffen im Laufe der Jahre. Still und ruhig lag der steile Abgrund vor mir. Sah ich an dessen Rande empor, so leuchtete aus gewaltiger Höhe ein Stern auf mich nieder. Es war das Sonnenlicht, das durch einen Riss der Felsen schien und matt die fürchterliche Tiefe erhellte. Ich erkannte, wo ich war. An einer Stätte, aus der das Feuer einst vertrieben wurde durch die Gewalt des Wassers, das ich in der Tiefe noch rauschen hörte. In einem ausgekühlten Kessel, entrissen dem Feuergotte Dämon Usklom, der hier besiegt seine Schätze an einem der seltenen Plätze hinterließ, lief frei von Dünsten, dem Entdecker mühelos die aufgespeicherten Reichtümer schenken. Ich hatte hier nicht mehr die Dünste zu fürchten, die einstens durch jenen sonnenhellen Spalt hoch oben abzogen und dich vertrieben, weil das in der Tiefe rauschende, hochflutende Wasser den Gegenzug unmöglich machte. Daher hatte ich Zeit und Muße, genau die Lage dieser Höhle zu untersuchen. Ich fand nach kurzem Suchen die Wände mit Manga beleuchtend, die Stelle, aus der du den Orostein gebrochen und auch die andere Hälfte noch, in dem Rot fest eingezwängt, die mitzunehmen dir Usklom nicht vergönnte. Ich nahm den Fund und barg, als ich den Stein abgab, ein Bruchstück in meinem Munde, hoffend, ihn für dich zu retten. Gesundheit soll er dir, Vater, bringen. Gering achte ich es, ein Dieb am Eigentum des Königs zu sein, hat er uns doch viel mehr gestohlen. Opa legte einen kleinen dunkelbraunen Stein, den er seinem Kleid entnahm, vor den erstaunten Vater, der ihn begierig ergriff und leuchtenden Blickes betrachtete. Ja, das ist er, der seltene, köstliche Stein, der mir Gesundheit wieder schaffen kann und wird. Verbürg ihn wohl, mein Sohn. Auch ich achte es nicht als Verbrechen, dass du um deines Vaters Willen ihn entwendest. Denn ich habe wohl ein sicheres Recht an diesem Fund. Wäre nicht das Erstaunen über den abgegebenen Orostein so groß gewesen, dass man nicht mehr daran dachte, mich am Körper zu untersuchen. Er wäre nicht dein eigen, meinte Upal lächelnd. Doch höre weiter. Es regte sich in mir die Lust, den Abgrund näher zu untersuchen. Denn es schien mir fast sicher, dass dieser noch weit mehr der Schätze bergen müsse, als die Höhle, in der ich mich befand. Ich fand einen Abstieg, band mich an mein mitgenommenes Seil, dieses an einen Felsblock, und wagte es, mich in den Abgrund weiter hinabzulassen. In kurzer Tiefe fand ich einen weiten Spalt in der steilen Felsenwand, kroch hinein und gelangte in eine große, runde Höhlung. Vater, alle Pracht des Königs Arival ist nicht imstande, nur einen Schimmer dessen zu geben, was hier der Dämon geschaffen. Ein Thron des Fürsten Weiske tat sich mir auf, in Tausenden von Kristallen spiegelte sich das Licht in meiner Hand. Die Decke, der Boden waren bedeckt von kostbaren Steinen, die der erstarrte Felsenboden hier geboren. Und weiter, immer weiter konnte ich wandeln in die nie gesehene Höhle des Virdu, die wohl zum ersten Mal ein Malona-Kind betrat. Das weiße Rot, der Orostein liegen in dieser Schatzkammer in ungezählten Mengen. Die köstlichsten Steine, die die Krone Arivals schmücken, findest du zu Tausenden. Dieser Reichtum in dem Besitze eines Menschen, macht ihn zum Herrn der Welt. Und du schwiegst von dem, was du gefunden, fragte Opa als Vater ernst. Ich tat es und werde auch Arival nichts verraten. Er soll nichts genießen von dem, was ich entdeckt. Hast nicht auch du dem König, dem weisen Maban, einst versprechen müssen, zu schweigen von deiner Todesfahrt? Er wusste wohl, wie wenig Glück in den Reichtümern liegt, die nur die kleine, uns allein bekannte Höhle birgt. Um wie viel mehr würde er mir Schweigen auferlegen, lebte er noch und hörte von dem, was ich gefunden. Nein, Arival erfährt es nie, niemals. Oh, er soll nur vor mir stehen, der stolze König. Er soll nur fragen, er und sein gleisnerischer Kanzler. Sie sollen eine Schilderung der Todesfahrt erhalten, die nie und nimmer sie finden lässt, was ich geschaut habe. Auf der Flur werden schlürfende Schritte laut. Opals Mutter kehrt zurück mit den eingekauften Speisen. Schnell tauschen die Männer einen verständnisvollen Blick. Opal verbirgt den braunen Orostein in seinem Kleide und laut lobend begrüßt er die Mutter, die freudig aus einem Korbe die Speisen kramt, um sie den Hungrigen darzubieten.